Völkerwanderungen. 400 Jahre durcheinander.
Plötzlich war alles unterwegs. 375 tauchte eine Armee von Hunnen auf, die alle Germanen aus dem deutschen Osten vertrieben. Die Hunnen waren keine Germanen, sondern Mongolen. Endlos waren die Wagenkolonnen, mit denen die Vandalen, Goten, Sueben und Burgunden auf der Suche nach Sonne und Wein die römischen Straßen verstopften. Wer waren diese Germanen? Die Römer kannten sie schon seit geraumer Zeit und hatten große Mühe gehabt, sie von ihren Grenzen an Rhein und Donau fernzuhalten. Um Ruhe zu haben, machten sie sogar einmal den Versuch, ganz Germanien zu erobern und einzugemeinden. Die Germanen packte daraufhin der Furor Teutonicus, der deutsche Wutanfall, und sie beauftragten einen Landesfürsten, Hermann den Cherusker, die Besatzungstruppen des Varus in die Sümpfe am Teutoburger Wald zu locken und abzuschlachten. Da gaben die Römer die Germanen als hoffnungslos auf und ermöglichten ihnen so, Deutsche zu werden. Der Name stammt von Theodisk gleich volkssprachlich, wie in Theoderich oder Dietrich gleich Herrscher des Volkes. Um sich ihrer ständigen Attacken zu erwehren, errichteten die Römer auf einer Zickzacklinie mit den Eckpunkten Koblenz, Gießen, Schwäbisch Gmünd und Regensburg einen antigermanischen Schutzwall, den sie Limes gleich Grenze nannten. So wurde Deutschland zum ersten Mal geteilt. Für ihre Leute bauten sie die Städte Colonia Agrippinensis, Köln, Moguntiacum, Mainz, Reginae Castra, Regensburg, Augusta Vindelicum, Augsburg, Castra Batava, Passau und Augusta Treverorum, Trier, das sogar zeitweilig zur Kaiserresidenz wurde. Die Reiche, die die Germanen auf römischem Boden gründen, sind in der Regel kurzlebig. Von bleibender Dauer sind nur zwei Eroberungen der Völkerwanderung. Erstens die Besiedlung Galliens durch die Franken, die mit ihren ursprünglichen Wohngebieten an Rhein und Main im Kontakt bleiben und auf diese Weise weitere Verstärkung aus der Heimat erhalten. 496 wird König Chlodwig oder Ludwig aus dem Hause der Merowinger katholisch und einigt das Reich der Franken. Und zweitens die Eroberung Britanniens. Um 450 segeln die Angeln und Sachsen unter Führung von zwei Pferdenarren namens Hengist und Horsa über den Kanal und machen die Insel zum Land der Angeln oder England. Das Frankenreich macht einen gewaltigen Sprung vorwärts, als König Chlodwig aus dem Haus der Merowinger alle Verwandten ermordet, das Reich einigt, die Burgunden und Alemannen unterwirft und katholisch wird. Damit ermöglicht Chlodwig die Verschmelzung der römischen mit der germanischen Bevölkerung und legt den Grundstein für das christliche Abendland und die Europäische Union. In den nächsten 100 Jahren, von 600 bis 700, kommt es zu parallel verschobenen Völkerwanderungen. Beflügelt vom Islam erobern die Araber den Süden des Römischen Reiches. Um 600 beginnt Mohammed in Mekka zu wirken. 622 flieht er nach Medina und gründet die erste Gemeinde. Gesetze werden erlassen und der Koran aufgezeichnet. Bis 644 werden der Irak und Ägypten erobert, bis 700 Nordafrika. Im Jahr 711 folgt Spanien. Damit ist das germanisch-römische Frankenreich neben Byzanz das einzige politische Gebilde, das übrig bleibt. Von der römischen Umgebung abgeschnitten, entwickelt sich hier ein neues Prinzip gesellschaftlicher Organisation.
Die Erfindung des Feudalismus.
Die merowingischen Könige der Franken nach Chlodwig überbieten einander an Unfähigkeit. Und so wie bei Inkompetenz des Ministers der Staatssekretär regiert, regiert bei den Merowingern der Palastchef oder der sogenannte Hausmeier. Einer der tüchtigsten von ihnen, Karl Martell, genannt der Hammer, bekam es dann mit den Arabern zu tun. Um sie abwehren zu können, musste er das Militär neu organisieren. Dabei verfiel er auf eine wegweisende Idee. Er kombinierte das Prinzip der germanischen Gefolgschaftstreue mit der Einrichtung, Kirchengüter zu verleihen. Wer sich militärisch mit seinem Gefolge engagierte, bekam Land zum eigenen Gebrauch geliehen, das er zum Teil wieder an sein Gefolge weiterverleihen konnte. Damit stärkte Karl Martell die Abwehr und stoppte die Araber bei Tours und Poitiers um 732. Das Prinzip seiner Militärorganisation überlebte, wuchs und bestimmte schließlich die ganze Organisation der Gesellschaft. Die Kombination von Vasallentreue und Lehensvergabe. Daraus wurde schließlich eine soziale Pyramide. Will man verstehen, wie das politisch funktioniert, muss man sich heutige Parteien ansehen. Der Parteivorsitzende verleiht die obersten Parteiämter, die Kandidatenplätze an der Spitze der Wahlliste und die Posten der Landesvorsitzenden und der Ministerpräsidenten, das sind die Herzöge. Mit ihren Posten sind wieder ganze Netzwerke von Ämtern verbunden, deren Inhaber, die Grafen, Markgrafen, Reichsgrafen, Landgrafen, ebenfalls Posten zu vergeben haben. Wer am ehesten Aussicht hat, einen hohen Posten zu ergattern, hat auch die größte Gefolgschaft. Dieser Zusammenhang bildet einen Regelkreis. Wer Lehen zu vergeben hat, hat Vasallen. Und wer Vasallen hat, hat den ersten Zugriff auf die Posten. Derselbe Regelkreis wirkt aber auch umgekehrt. Wenn den Spitzenmann die Fortune im Stich lässt, macht er zu viele Fehler, verlässt ihn das Glück, verlässt ihn auch die Gefolgschaft. Gerade deshalb wird im Mittelalter die Treue so sehr beschworen. Ständig kommt es zur Konkurrenz zwischen den Legitimen und den Tüchtigen. Das macht das Mittelalter zum Zeitalter des Parteiengezänks. Das Parteiprogramm ist dabei immer nur der Spitzenmann, der Führer der eigenen Seilschaft.
Die Begründung Europas. Karl, genannt der Große, 768 bis 814.
Karl ist der Enkel jenes Araberbezwingers Karl, genannt der Hammer. Dessen Sohn Pippin hatte genug von den unfähigen Merowingern gehabt und sich selbst zum König gemacht. Die fehlende Legitimität hatte der Papst geliefert. Als ihm Pippin den Kirchenstaat geschenkt hatte, hatte er ihn aus apostolischer Begeisterung über so viel christliche Gesinnung zum König der Franken gesalbt. Und als neidische Landsleute später dem Papst Leo den Kirchenstaat wieder wegnehmen wollten, geriet er in Panik und krönte Karl den Großen am Weihnachtstage des Jahres 800 zum Kaiser, damit er ihn schütze. Damit war das römische Kaiserreich wieder da. Nach Karls Tod, 814, herrschte im Frankenreich Dauerstreit um das Erbe. Das Ergebnis war die Spaltung des Reichs in Deutschland und Frankreich. Aber beide stritten sich nun um den Rest, nämlich Italien. Deutschland gewann. Das wurde sein Fluch. Denn damit gewann es auch den Papst und die Kaiserkrone und musste nun das heilige römische Reich deutscher Nation werden. Im Jahr 962 wurde der deutsche König Otto I., genannt der Große, zum Kaiser gekrönt. Seitdem sind die Deutschen das Kaisertum nicht mehr losgeworden. Ständig prügelten sich die deutschen Fürsten darum, Kaiser zu werden. Das verhinderte, dass rechtzeitig eine Erbmonarchie entstand, die das Land einigen konnte. Zum deutschen Kaiser wurde man gewählt und so wechselte die Kaiserkrone immer wieder die Besitzer. Karl der Große wird groß, weil er rings um das Frankenreich ein Randgebiet nach dem anderen erobert. Dann überzieht er es mit Feudalismus und schafft so die Basislager, von denen aus die europäischen Staaten neu gegründet werden konnten. Spanien von den spanischen Marken, Deutschland durch die Herzöge von Sachsen, Italien durch die Lombardei und England von der Normandie aus. Und so schafft er auch die Grundlagen für das, was später Deutschland heißen sollte.